Hallo und herzlich willkommen. Heute sagen wir frohe Weihnachten dem Thalamus. Ja, auch deinem Thalamus. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, da du das Thema für heute ausgesucht hast und eine weihnachtliche Thalamus-Folge versprochen hast, ist mir beim reinen Nachdenken über dieses Wort eigentlich gekommen, dass ein Thalamus klingt wie ein Teil des Ornats eines katholischen Priesters. Ne? Das könnte man doch sagen. Hochwürden, euer Thalamus hängt zu tief herab. Oder bitte schnüren Sie den Thalamus enger. Er legte den Thalamus auf sein Haupt. Alles würde gut klingen.
Ja, aber in diesem Fall ist der Thalamus mehr so
ins Haupt
gebettet. Nein. Er ist nicht Hochwürden höchst selbst, sondern er ist mehr der Küster, der entscheidet, wer zu Hochwürden vorkommen darf, hinkommen darf. Ein schönes Bild, was ich gefunden habe, also ein Satz, den ich gefunden habe, das Vorzimmer zur Macht.
Oh, das ist aber schön.
Dieses
Vorzimmer zur Macht sitzt in dem Gedächtnispalast, den wir Gehirn nennen.
Genau, aber jetzt müssen wir ja doch sozusagen das Versprechen einlösen und weihnachtlich beginnen. Also sozusagen die Brücke.
Nein, wir machen das anders. Wir spannen die Leute auf die Folter. Wir erklären erstmal, was der Thalamus ist und dann kommen wir mit den weihnachtlichen Elementen.
Gut, dann verspreche ich an dieser Stelle, dass wir am Ende den Sack aufschnüren und dann, ach, deswegen zu Weihnachten. Ach, selbstverständlich. Das ist ja genau das Weihnachtsorgan im Gehirn.
Genau, das ist so, wie man das heutzutage macht auf YouTube und so. Ne?
Cliffhanger.
Das, was er bei Minute 13 sagt, hat mich wirklich verblüfft. Würden junge Leute dann so. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen.
Genau. Was wir bei Minute 57 gesagt haben, wird sie umhauen.
Werden sie gar nicht mehr hören. Genau. Also zurück zum Thalamus. Jetzt, was macht er, wenn nicht gerade Weihnachten ist?
Also der Thalamus ist eine hochinteressante Struktur, die wir nur zum kleinen Teil verstehen, obwohl sie eine ganz entscheidende Rolle spielt. Der Thalamus ist nicht groß. Der Thalamus, ich habe das jetzt mal gegoogelt, weil du es sonst immer tust und dann in meine Vorträge reinquatscht und sagst, das ist genau so groß.
Ich mache das ja auch aus pädagogischen Gründen. Die haben funktioniert.
Der Thalamus ist genau mittig im Gehirn, also wirklich im Mittelhirn. Mhm. Und zwar auf der Ebene, wenn du an der Unterkante deiner Augen reingehst, senkrecht reingehst und dann auf der Mitte stehen bleibst, dann bist du beim Thalamus. Es gibt Ero 2, links und rechts. Mhm, und die sind also mittig im Gehirn.
Ich habe zwei Thalami.
Ja.
Ah,
zwei Thalami.
Interessant.
Oh Gott, Entschuldigung. Was der Hörer jetzt nicht sieht, in der Bildanimation stiegen gerade Luftballons bei dir auf.
Ich weiß, dass das bei Zoom zum Beispiel mittlerweile passiert automatisch, wenn ich irgendwelche Gesten mache oder zu freudig gucke, dann passiert das.
Und genau, aber das wolltest du
das
ja.
Hier genauso
das ist. Wolltest du ja nur machen, weil es zu kompliziert zu werden drohte. Also wir haben zwei von den Dingern, die sind aber verwachsen, die sind aber fast nicht oder gar nicht miteinander verbunden, also von Fasern aus.
Okay, also du willst sagen, sie sind zusammengewachsen, arbeiten aber getrennt.
Ja, genau. Und der Thalamus, es gibt dafür, also die wörtliche Übersetzung heißt Schlafgemach. Das ist komisch. Das wurde auch zunächst falsch verstanden, weil das war eigentlich ein Ventrikel, also in der Mitte, den man für wichtig hielt, als man geglaubt hat, dass die eigentlichen Informationen, Verarbeitungsprozess im Gehirn in den flüssigkeitsgefüllten Räumen stattfanden, was sie nicht tun. Und der Thalamus schmiegt sich so drumrum, wenn man so will. Und der Thalamus ist eine Verschaltungsstation, eine Relaisstation, eine zentrale Einheit, die sämtliche Eingänge, Klammer auf, fast alle, Klammer zu, sämtliche Sinneseingänge erstmal aufnimmt, verschaltet und gegebenenfalls weitergibt.
Also der Thalamus ist eigentlich das Fräulein von der Vermittlung.
Wenn du so sexistisch sagen willst, ja, oder das Vorzimmer der Macht oder
sag mal so, der Vorraum. Hieß es eben immer das Fräulein von der Vermittlung
in den alten
Filmen. Und heute gibt es ja gar nicht mehr. Deswegen ist es zwar sexistisch, aber es gibt ja heute niemand mehr in der Vermittlung, außer ein paar Nullen und Einsen.
Genau. Und oder der Thalamus ist der Vorraum des Tempels, des Allerheiligsten, wie auch immer.
Jetzt haben wir ja schon öfter mal über den Thalamus gesprochen, aber erklär doch trotzdem nochmal für Leute, die nicht alle unsere Folgen gehört haben oder wahnsinnig scharf erinnern, in Kürze, was der Thalamus macht.
Er bekommt sämtliche Informationen aus den Sinnesorganen, also von außen, also hören, sehen, schmecken, tasten. Das läuft alles über den Thalamus und auch von innen, also körperliche Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung wie Schmerzen oder Positionsempfindungen oder Vibrationsempfindungen oder so. Das kommt in den Thalamus hinein, in diesen kleinen Körper, der nur 3 Zentimeter lang ist und wird dort verarbeitet. Und dann wird das, was er verarbeitet hat, gegebenenfalls oder eben auch nicht, weitergereicht ans Großhirn, an die entsprechenden Zentren fürs Hören, Sehen, Schmecken oder wie auch immer. Und das Großhirn reagiert und das tut es dann auch wiederum über den Thalamus. Also die beiden kommunizieren miteinander und verstärken sich gegenseitig oder tun es eben nicht. Ohne den Thalamus läuft da oben nichts. Und das ist ganz beeindruckend, weil das eine relativ alte Struktur ist, die also eben im Mittelhirn ist. Also alt heißt im Sinne von evolutionär eher alt. Und die bestimmt aber eben tatsächlich darüber, was bei uns ins Großhirn weitergereicht wird. Mhm. Und in letzter Konsequenz dann auch, was im Großhirn ins Bewusstsein gelangt.
So, Magnus, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, glaube ich. Jetzt geht's auf Weihnachten zu und da ist ja das Fräulein vom Amt und jetzt ruft der Weihnachtsmann an und möchte durchgestellt werden. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen wir jetzt zum Weihnachtlichen?
Naja, der Weihnachtsmann ruft an und will durchgestellt werden, korrekt. Das kann der Thalamus entscheiden. Jetzt kommt aber eine Ausnahme und diese Ausnahme ist, finde ich, ganz verblüffend und hochinteressant, nämlich die, dass der Geruch, die Geruchswahrnehmung, die läuft als einzige Sinneswahrnehmung nicht über den Thalamus. Also da musst du nicht durchs Sekretariat, da kannst du direkt ins Chefzimmer. Mhm. Und das ist ja eigentlich erstmal ganz erstaunlich, weil alles andere eben im Thalamus verarbeitet wird. Aber Gerüche eben ausdrücklich nicht. Gerüche kommen ungefiltert da oben an. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, es entspricht ja so ein bisschen auch unserer Wahrnehmung, oder? Gerüche sind eine sehr unmittelbare Erfahrung. Also wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich in erster Linie an Vanille, Zimt und den Geruch von Tannenbäumen.
Vanille, Zimt? Tannenbäume. Also ich denke an Rosenwasser, weil das nämlich im Marzipan drin ist, muss ich ganz klar sagen. Ich finde auch, obwohl ich das ganz selten an Weihnachten esse, aber Bratapfel ist natürlich auch so ein ganz charakteristischer Geruch. Ne? Und sag mal, bei dir geht's gar nicht herzhaft zu? Also ich habe automatisch sowas wie Gänsebraten auch in der Nase, wenn wir darüber sprechen.
Also meine unmittelbare Assoziation ist dann vielleicht noch Glühwein mit bestimmten Gewürzen.
Ja.
Aber ich rede ja wirklich über die Kindheit. Naja, also wenn ich über früher rede, dann...
Also da, auch in meiner Kindheit gab es schon Gans. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du eine sehr arme Kindheit. Aber ich glaube nicht, war dein Vater nicht sogar in der Fleischbranche? Also da gab es doch bestimmt auch Sachen, die gerochen haben.
Also zu Weihnachten gab es... Moment, bei uns zu Weihnachten gab es Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Also das ist die... Nee, aber das ist die charmante Version, weil es bedurfte keiner Vorbereitung. Ja. Und während die zum Teil in meinem Bekanntenkreis alle, also wirklich... am Ende ihrer Nerven waren, weil alles schön sein musste und die Gans eben doch ein sehr aufwendiger Weihnachtsbraten ist, gab es bei uns noch das Risiko, dass jemand die Bockwürste im Kochtopf vergisst und sie aufplatzen, was aber geschmacklich ja nicht viel verändert hat. Aber nee, also an die Bockwürste kann ich mich auch erinnern, aber nicht nur durch Weihnachten.
Ich finde das lustig übrigens, also nur damit wir mal abschweifen. Also Bockwürste macht man, um diese Gefahr zu verhindern, indem man das Wasser aufkocht, dann die Platte ausmacht und dann die Würste reintut, wenn es nicht mehr 100 Grad warm ist und dann lange in dem heißen Wasser ziehen lässt. Das weiß doch jeder Bockwurstverkäufer und das müsste doch auch jemand aus der Fleischbranche wissen.
Ich kann betonen, dass ich das mittlerweile auch weiß.
Sehr gut.
Ich weiß aber auch, dass es viele andere nicht wissen. Und dasselbe gilt ja auch für mein Lieblingsgericht, gefüllte Pasta. Die musst du auch in heißes Wasser tun, aber möglichst nicht leicht köcheln, wie es da steht, sondern eben in Wasser, was eben leicht geköchelt hat und du jetzt ausgemacht hast. Dann hast du alle Freiräume. Aber ich glaube, viele Würstchen platzen weltweit auf.
Okay, das mag sein. Also auf jeden Fall ist es so, wir haben jetzt auch was zur richtigen Zubereitung von Würstchen für all die Armen, die das am Heiligabend essen müssen.
Nein, nicht die Armen. Nein, im Gegenteil. An all die Privilegierten, die sich zu Weihnachten einfach auf sich selber konzentrieren und mit einem Würstchen vorlieb nehmen wollen und nicht müssen.
Du, ich finde es schön, wie schön du dir die Welt machst, aber okay, jetzt sind wir sehr weit vom Thalamus abgerückt, genau. Weil eins musst du ja zugeben, deswegen gehört vielleicht Gänsebraten nicht zu den Geruchserinnerungen, die du hast, weil es schlichtweg keinen gab. Was es hingegen gab, selbst an dem Tag, wo man nur Würstchen essen durfte, war eben Vanille und Zimt, also genau. In Form von Gebäck, was du verzehrt hast.
So, und jetzt möchte ich den Thalamus, der ja in diesem Fall draußen vor ist, nochmal für all die anderen Fälle sozusagen loben nicht, aber würdigen. Ich habe auch ein schönes Bild gefunden. Manchmal können auch Neurologen sich wirklich elegant ausdrücken. Und zwar schrieb einer, also er beschreibt einfach ein höheres Hirnareal im Assoziationskortex. Also das sind so die Bereiche, wo wir wirklich denken, fühlen, assoziieren, erfinden oder was auch immer. Und dann schrieb er, das Bild fand ich schön, da brodelt jetzt sozusagen permanent eine Ideensuppe vor sich hin. Und diese Ideensuppe wird immer mal wieder gewürzt von Sinneseindrücken von draußen. Sehen, hören, schmecken, riechen auch. Das kommt ja schon auch da an, aber eben nicht über den Thalamus gefiltert. Und dann gibt es irgendwann, wenn dieser Topf wirklich überkocht, dann gibt es sozusagen Feedback an den Thalamus. Und der reagiert dann wiederum darauf. Und dann verstärken die sich gegenseitig. Und dann kann es sein, dass dieser Topf eben so stark kocht, dass er ins Bewusstsein gelangt. Dass die Ideen jetzt tatsächlich ins Bewusstsein kommen. Also angeschoben eben auch durch den Thalamus. Und diese Rückkopplung diese Verstärkung, es kann auch eine Hemmung sein, wohlgemerkt, aber es kann eben auch eine Verstärkung sein. Und diese Rückkopplung, diese Verstärkung, die fehlt uns eben bei dem Duft. Dieses Wechselspiel zwischen Thalamus und Großhirnrinde fehlt uns beim Geruch. Das heißt, wir haben beim Geruch sehr viel mehr Schwierigkeiten, uns auf etwas zu fokussieren, also bewusst zu riechen. Wir können leichter etwas angucken als etwas riechen und auch in Erinnerung behalten. Entspricht das auch deiner Erfahrung? Also meiner entspricht es halt.
Also das mit dem Fokussieren verstehe ich gar nicht. Deswegen, aber da du mich erst was gefragt hast, kannst du mir ja gleich darüber noch was erzählen. Also was für mich in der Tat so ist, es fällt mir heute noch schwer, Gerüche zu erinnern. Und als ich angefangen habe, mein Kochen sozusagen, ich will nicht Kochkünste sagen, weil das wäre nun wirklich euphemistisch, aber als das Kochen für mich wichtiger wurde und als ich überlegt habe, okay, ich will jetzt noch was würzen an dieser Soße oder diesem Fleisch oder so, konnte ich mich nicht dran erinnern, wie Thymian riecht. Und ich musste dann die Dose nehmen vom Thymian und dran riechen und dann wusste ich, aha, ja, und habe dann überlegt, okay, das passt dazu. Oder ich habe gedacht, nee, das war ja doch nicht das Richtige und habe dann Oregano genommen und gesagt, ah, nee, das hatte ich eigentlich gemeint. Und ähnlich ist es ja auch mit Erinnerungen an Geschmack, in Anführungszeichen, von Wein, der ganz stark durch Duftnoten geprägt ist und so weiter und so fort. Und ich habe das bis zu einem gewissen Grade geübt, aber nur bis zu einem gewissen Grade. Es gibt so ein paar Gerüche, die ich vor meinem geistigen Auge sozusagen abbilden kann. Aber es fällt mir immer noch viel, viel schwerer als mit ganz vielen anderen Erinnerungen. Und das zumindest kenne ich. Ich weiß nicht, ob das verwandt ist mit dem, was du gesagt hast. Wenn ja, dann erklär mir, was du mit Fokussieren der Erinnerung irgendwie meinst. Oder der Sinneswahrnehmung.
Naja, ich glaube halt, dass wir uns mehr selektiver konzentrieren können und die anderen Sinne unterdrücken können auf Sehen oder Hören. Mhm. Und bei dem Riechen kommen uns die anderen Sinne da eher dazwischen, glaube ich. Es ist ja auch etwas Komisches dabei. Also der Geruchssinn ist irgendwie ein Sondersinn, er ist ein sehr archaischer Sinn, ein sehr alter Sinn, wahrscheinlich unser erster Sinn, also evolutionsgeschichtlich gesehen, aber wir können visuelle Eindrücke durch die Augen, können wir sehr gut beschreiben, dafür haben wir Worte und die können wir malen. Wir können sie fotografieren und wir können sie malen, okay. Wir können Höreindrücke wiedergeben, wir können singen, wir können versuchen Geräusche nachzumachen. Wir können komponieren, wir können Kompositionen sogar aufschreiben. Also es gibt für Gehörtes sogar eine Schriftsprache, wenn man so will. Und bei Düften gibt's das alles eben nicht. Du kannst keinen Duft imitieren, du kannst keinen Duft malen, es gibt keine Duftgemälde. Du kannst ihn im Grunde auch nur sehr archaisch beschreiben. Ich finde das bei Weintrinkern immer so lustig, weil die dann so ganz bizarre Brücken benutzen. Also das riecht dann eben nach feuchter Katze oder so oder feuchtem Sattel. Es gibt ja ganz komische Ausdrücke bei Weinkennern. Ich bin kein Weinkenner.
Ja.
Die aber eben offensichtlich Krücken sind, weil wir können also im visuellen Bereich können wir sagen blau, grün, rot oder gelb. Und im Tonbereich können wir sagen, wie eine Stimme ist, eher rauchig, eher rauchig ist ja jetzt auch
wobei
so ein bisschen.
Wobei man sagen muss, im Tonbereich Sachen genau zu beschreiben, können auch nur Leute, die das ausgiebigst studiert haben. Und das ist ja auch ein Teil der musikalischen Ausbildung. Zum Beispiel ja, okay. Töne werden gespielt und man muss dann sagen, ja, das war jetzt ein Cis. Also normale Leute können das halt überhaupt nicht.
Nein, sie können nicht sagen, das war ein Cis. Aber nee. Wir können alle singen. Also im Grunde können wir alle singen, obwohl wir, na, die meisten glauben, sie können es nicht. Aber in Wirklichkeit können sie es nämlich doch. Es gibt da charmante Zahlen, die sagen, dass ungefähr 4% aller Leute wirklich amusisch sind. Die können nicht singen, weil sie keine Abstände, Intervalle verstehen, okay. Wie auch immer. Die anderen können es aber schon.
Aber darum geht's jetzt ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man singen kann, sondern es geht darum, dass man ein analytisches Verständnis hat. Und während man, also zum Beispiel, was ja die wenigsten Leute können, finde ich, oder glaube ich, ist, sich zuverlässig Melodien auszudenken, vielleicht sogar noch mehrstimmig und das im Kopf zu machen. Und wenn man dann überlegt, es gibt Leute mit einer Kompositionsausbildung, vielleicht erzähle ich an der Stelle mal eine Anekdote, jemand, dessen Musik ich total gerne mag, der hat eine klassische Ausbildung, macht aber das, was man so Chamber Pop nennt, also schon mit Popgesang, aber da spielen dann Chamber Pop, Pop wie Popmusik.
Und Chamber
das war,
wie Kammer.
Das ist nach deiner Zeit gekommen und genau, Kammer, weil mit einem Kammerorchester in der Regel, da sind immer auch Streicher dabei und andere Instrumente. Und mit dem habe ich da gesessen und der hat so ein bisschen auf unserem Studioklavier geklimpert und sein Künstlername ist San Fermín, sprechen die Amis aus San Fermín geschrieben, wie diese Stadt in Spanien. Alice heißt der Komponist und ich habe gesagt, Alice, wann hast du das denn eigentlich geschrieben und wie hast du das gemacht und so weiter? Und dann hat er gesagt, ja, er hatte so ein tolles Stipendium für Nachwuchsmusiker. Da saß er ein paar Monate, war sozusagen der Aufenthalt bezahlt und so saß er auf einer einsamen Hütte irgendwo in den Bergen, komplett eingeschneit, nicht behelligt von der modernen Technologie und hatte einfach nur Zeit zu komponieren. Und ich habe gesagt, ja, und an welchem Instrument hast du es dann komponiert? Am Klavier oder so? Und dann sagt er, nein, da war kein Instrument. Und dann ist mir klar geworden, natürlich, weil dieser Mensch, vielleicht nicht ganz so gut wie Mozart, aber wie Mozart, hört eben alles und kann das einfach zu Papier bringen. Und hinterher gibt das Musikern und die spielen das und das funktioniert. Das würde ich sagen, ist für mich ähnlich auf einen Mount Everest gestiegen, wie jemand, der alle Gewürze in meiner Küche oder vielleicht sogar in den Küchen weltweit im Kopf hat und die komponieren können. Und ich kenne so eine Leute, ja, manche sogar sehr gut, aber ich muss sagen, für mich ist es genauso erstaunlich und genauso weit weg von dem, was ein Normalo machen kann. Der kann sagen, ja, das klingt irgendwie schrill und irgendwie klingt es dumpf, aber mehr kann man dann eben mit Musik auch nicht.
Okay, jetzt ist es aber so, dass, ich komme nochmal auf den Thalamus zurück, der Thalamus hilft ja auch bei der Verknüpfung. Der Thalamus spielt mit den einzelnen Hirnzentren, er regelt den Sinneseingang, er spielt mit den Zentren und er bringt sie auch zusammen. Und das macht er eben sehr ausdrücklich beim Geruch nicht. Und vielleicht, und das ist jetzt einfach spekulativ, aber ein bisschen ist es vielleicht sogar richtig, vielleicht ist das auch die Ursache, dass wir keine Sprache für Düfte haben. Jedenfalls keine, wie soll ich sagen, natürliche Sprache, keine wirkliche differenzierte Sprache. Wenn wir Düfte beschreiben, ist das zwangsläufig einfach nur grob und heißt einfach nur riecht wie Rose, was ja Quatsch ist, weil Rosen ja per se sehr, sehr unterschiedlich riechen können.
Naja, gut, also sagen wir mal so, es gibt schon mehr, aber du nimmst diese Weinkenner jetzt nicht ernst, aber wie sieht's mit Pilzkennern aus? Da gibt's ja auch Pilze, die sagen sie zu Recht, die riechen spermatisch und man weiß genau, was gemeint ist.
Spermatisch, das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, gibt es. Und beim Wein, du weißt doch, dann sagen die, oder beim Whisky wird von torfig gesprochen und es trifft einfach mal zu. Ja, also diese Vergleichsmomente ergeben schon einen Sinn.
Wenn du von spermatisch sprichst, dann meinst du Sperma, richtig?
Die Pilzkenner.
Ja,
ich
ja,
spreche
ja
nicht davon.
Ja, ja,
ich
genau.
Ich gehe davon aus.
Wir hatten mal ein Lehrbuch, das fand ich überaus charmant. Das war ein Anatomielehrbuch ohne ein Bild. Das war total bizarr eigentlich. Aber der hat die Anatomie funktionell so erklärt, dass man die Bilder im Grunde gar nicht braucht. Also gut, man guckte sich das dann trotzdem mit Bildern an, aber in anderen Büchern. Und dann hatte er das schöne Bild. Dann meinte er, ja, der Geruch von Sperma. Und dann sagte er, also für diejenigen, die es nicht kennen. Und dann nannte er eine bestimmte Kastanienart, die wohl so riechen soll, die Früchte. Und das hilft dann ja schon weiter.
Klar.
Weil beschreiben kannst du es nämlich nicht. Womit wir wieder beim Thalamus wären. Weil das Sprachzentrum und das Geruchszentrum eben einfach nicht miteinander kommunizieren können. Weil ihnen einfach der Thalamus fehlt. Das ist schade.
Ach komm, aber du willst doch nicht sagen, dass wir nicht mit viel Mühe, also die kommunizieren nicht direkt, aber ich könnte doch jetzt etwas riechen und könnte doch anfangen, eine Sprache dafür zu entwickeln. Oder meinst du, das ist grundsätzlich wegen der Beschaffenheit des Thalamus ausgeschlossen?
Nein, wir können für Dinge eine Sprache entwickeln, die uns ganz wesensfremd sind. Ja, aber es ist schwieriger, ja. Und es ist doch auffallend, dass der Geruchssinn bei uns eine so merkwürdige, stiefkindartige Rolle spielt.
Aber ich würde auch sagen, auch der Tastsinn wird in unserer Kultur doch eher stiefmütterlich behandelt. Und wir haben ja jetzt auch nicht so viele Begriffe dafür, wie es sich fühlt, jemanden anzufassen. Wir können sagen doll oder weniger doll, wir können sagen, das kitzelt oder es hat wehgetan, aber das war's
ja
doch.
Ja, ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Aber ich würde da aber behaupten, dass der Geruchssinn sehr viel mehr Facetten bieten könnte, als der Tastsinn es kann. Also insofern liegt es vielleicht in der Natur der Sache, dass wir für verschiedene Tasterlebnisse nur sehr wenige Begriffe haben.
Ich finde es so schön. Wir haben ja diese besinnliche Weihnachtssendung und wir sind uns in allem uneins.
Ja, genau.
Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel.
Nein, aber ich bin menschlich ein wenig, also ich muss in die Stimmung jetzt erst wieder reinkommen, nachdem ich in weihnachtlicher Stimmung gestartet bin. Nein, aber beim Duft ist es wirklich so, natürlich kann man Düfte lernen. Man kann alles lernen. Man kann auch Düfte lernen. Und natürlich sind Parfümeure die, ich weiß nicht, wie viel wir haben, 250 oder so Duftrezeptoren, aus denen dann aber in Kombination verschiedener Duftmoleküle eben Millionen verschiedener Gesamtdüfte entstehen. Aber also alles, was wir riechen können, besteht im Grunde nur aus, ich glaube, die Zahl war 250 oder 300 Einzelkomponenten. Aber das ist ja dann schon eine ganze Menge.
Das ist eine Menge.
Und dass wir diese 300 nicht einzeln benennen können und dann eben in Kombination, ist doch eigentlich total schade. Das können Parfümeure, weil man es lernen kann. Aber wir lernen es üblicherweise nicht. Und ich komme ja über mein Vanille-, Zimt- und Tannengeruchserlebnis bei Weihnachten in der Beziehung nicht hinaus.
Und das Verrückte ist ja, und dafür muss man aber auch erst sensibilisiert werden. Andererseits habe ich das Gefühl, das gibt's eben bei allem anderen auch. Ich war mal mit einer Werbegrafikerin zusammen und dann haben wir über Schatten gesprochen und dann hat sie wie ganz selbstverständlich auf einmal gesagt, ja, aber dieser Schatten ist ja lila. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Schatten nicht einfach nur grau oder dunkel sind, sondern dass Schatten eine dunkle Schattierung von etwas sind, was reflektiert an einer Farbe der Wand zum Beispiel und so weiter. Und ich habe, keine Ahnung, 25 Jahre oder so hatte ich damals auf diesem Planeten verbracht oder 22, ohne jemals zu sehen, dass in einem Schatten eine Farbe drin ist. Und jetzt komme ich auf die Sache mit dem Geruchserlebnis. Man denkt dann so, ja, Oregano, ne? Man denkt Oregano oder Thymian. Und man findet sich schon richtig gut, weil man weiß, okay, Oregano passt dazu. Oder vielleicht auch so riecht Oregano. Und dann kommen Leute und sagen, ja, was denn für ein Oregano? Der von den kretischen Berghängen? Oder vielleicht der, den ich hier im, was weiß ich wo, in der Toskana gesammelt habe und so? Und dann merkst du auf einmal, ja, okay. Also du sagst Oregano, weil das immer in der gleichen verdammten Packung, Plastikpackung ist, die du in deinem scheiß Supermarkt kaufst. Aber eigentlich ist es eine Pflanze und je nachdem, wo sie wächst, wie ja auch Wein und tausend andere Sachen, wie es auch ganz viele Apfelsorten gibt, schmeckt das immer anders. Also ich will sagen, selbst wenn Geruch nochmal eine ganz besondere Sonderstellung hat, wir gehen schon auch sehr stiefmütterlich mit Dingen, die riechen um.
Ja, tun wir zweifelsohne und das ist eigentlich total schade, weil Geruch ja der entscheidende Teil auch des Geschmackserlebnisses ist. Also mit Schnupfen oder mit geschlossener Nase schmeckst du fast nichts mehr. Und Feinschmecker zu sein ist ja auch einfach ein spaßiges Erlebnis.
Ja.
Also ein bisschen Feinschmecker zu sein.
Ich würde sagen, alles, was Sinne schult, ist ein spaßiges Erlebnis. Neue Musik kennenlernen ist ein spaßiges Erlebnis. Ja. Neue Sinneseindrücke. Also, ja. Also du bist ja Sauna-Freak zum Beispiel und genießt es, dass du jetzt von sehr heißer, trockener Sauna auf weniger heiße, feuchte Sauna umgestiegen bist, weil deine ganzen Tastrezeptoren anders angesprochen werden.
Ja, mein Körper fühlt sich in dieser neuen Art von Sauna wohl. Können wir mal separat drüber reden, weil es wirklich nicht uninteressant ist. Mhm. Aber es ist auch schade, dass man über Düfte in dem Sinne nicht wirklich reden kann, sich nicht austauschen kann. Weiß ich nicht. Also wenn ich Polarlichter sehen, also ich habe es einmal versucht, Polarlichter zu sehen, ist mir nicht gelungen. Polarlichter werden von Leuten dann so beschrieben, das ist einfach total eindrucksvoll. Und man kann sich auch was drunter vorstellen.
Jetzt finde ich, jetzt hast du dich doch gerade wieder widerlegt. Also ich kenne jetzt nur Fotos von Polarlichtern und Videos.
Ja.
Aber mir fällt überhaupt nicht ein, wie ich die so beschreiben kann, wie jemand, der die noch nicht gesehen hat, dass der das wirklich versteht. Wie würdest du jetzt Polarlichter beschreiben?
Polarlichter würde ich gar nicht beschreiben, weil sie nämlich nicht so... Nein. Die würde ich gar nicht beschreiben, weil sie nicht so aussehen wie auf Fotos. Also alle Leute, die schon mal echt Polarlichter gesehen haben, sagen, ja, die Fotos sind toll, aber die Farben auf den Fotos entsprechen nicht den wirklichen Polarlichtern. Die sind einfach viel zu dicke. Also mein schönes Samsung-Handy macht gerne quietschbunt. Und insofern sind Polarlichter in der Form, in der wir sie von Fotos sehen, glaube ich, nicht echt. Ich kann dir beschreiben, wie Polarlichter aussehen, von denen ich gedacht habe, da müsste jetzt eigentlich eins sein, aber das war dann am Ende dann doch nichts. Also man fängt dann an, jede leichte Aufhellung für ein Polarlicht zu halten, was dann eben auch nicht ganz richtig ist. Nein, du kannst, wieso? Wieso kannst du kein Polarlicht beschreiben? Natürlich könntest du.
Na, mach's doch mal.
Ja, ich kann es ja nicht, weil ich es ja nicht gesehen habe.
Ach so.
Das ist ja, ne, das wäre nicht ganz ehrlich, aber diese Dinge können wir beschreiben. Akustisches, glaube ich, können wir auch beschreiben. Und Geruch ist einfach schwierig. Also ein fremder Geruch, der uns nicht vertraut ist. Du kannst natürlich sagen, riecht wie Oregano. Ja, gut. Aber einen wirklich fremden Geruch kannst du nicht beschreiben. Kannst du gar nicht beschreiben. Da fehlen dir einfach die Worte. Es gibt ja noch nicht mal laut und leise in dem Zusammenhang. Hell und dunkel. Das fehlt ja alles.
Finde ich nicht. Aber vielleicht war ich zu viel mit Foodies und Weinkennern zusammen. Das mag ja sein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst diesen Effekt, dass die Leute immer, wenn sie gar nichts wissen, sagen, es schmeckt wie Hühnchen oder es schmeckt irgendwie nussig. Und zumindest ist es so, es sollte mehr zu unserem Repertoire gehören. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja, ich glaube, wenn wir eine differenziertere Sprache für Gerüche hätten, dann könnten wir uns über Gerüche und also auch Geschmäcker einfach austauschen, besser austauschen. Und dann könnten wir die auch besser kreieren. Das können Profis, aber es sind eben nur Profis. Und wir sind ja auch alle nicht Komponisten und können trotzdem über Musik irgendwie reden, aber über Gerüche eben nicht. Auch wenn wir keine Parfümeure sind, wäre es schön, wenn wir es ein bisschen könnten. Können wir aber ausdrücklich nicht.
Das stimmt. Also zumindest ist es so, wenn wir jetzt sagen, versuch mal Vanille zu beschreiben, ohne dass du einen anderen Geruch als Referenz hinzuziehst, dann wird es schon ganz, 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 ganz bitter.
Genau. Und ich behaupte eben, zwei Dinge sind daran schuld. Einmal wir, weil wir den Geruchssinn nicht ernst genug nehmen. Und zweitens der Thalamus, weil er sich einfach nicht drum kümmert und diese Sinnesbahnen einfach an sich vorbeiziehen lässt.
Und welche Richtung ist jetzt mehr schuld? Also ist es so, wenn wir eine Kultur hätten, wenn wir jetzt seit Jahrtausenden uns mehr mit Gerüchen auseinandersetzen, hätte man dann Verbindungen in den Thalamus entwickelt?
Nein.
Oder umgekehrt, wenn der Thalamus verbunden wäre, hätten wir einfach es leichter, über Gerüche zu sprechen?
Also Kulturen mögen Veränderungen machen, überall, aber nicht im Gehirn. Die Zeiträume, die eine Kultur für sich in Anspruch nehmen kann, die sind für die Evolution ein irrelevanter Wimpernschlag. Das, nee, also mit Kultur kriegen wir das, dieses Problem nicht gelöst.
Was ich übrigens total interessant fände, wenn man eines Tages rausfindet, dass Hunde, die ja deutlich mehr Gerüche wahrnehmen können, dauernd über Gerüche sprechen, wir sie aber einfach nicht verstehen können.
Die würden dann das Gespräch mit uns auch nicht suchen, weil wir einfach zu blöd sind und weil wir uns mit ihnen nicht auf ihrem Niveau unterhalten können.
Wir könnten höchstens sagen, meinst du irgendwie, spermatisch oder nussig? Und dann würden die schon, wieder würde schon abwinken mit ihrer Pfote, sagen, das war's.
Genau, und den Nachbarhund aufsuchen und sich über Menschen äußern, die einfach keine Ahnung vom Riechen haben.
Wir wünschen euch und euren Thalamussen. Thalamüssen? Thalami? Euren vielen Thalamus. An dieser Stelle frohe Weihnachten.
Genau, wir wünschen wahlweise eine tolle Gans oder eine Bockwurst.
Und wenn ihr es nach Weihnachten hört, dann ein frohes neues Jahr. Und wenn ihr es irgendwann hört, dann hoffentlich habt ihr was gelernt.
Und erinnert euch an Weihnachten und die Gerüche, die ihr da wahrgenommen habt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.